wenn ich eine sehr cholinarme Ernährung in meinem Alltag integriere, dass sich massiv auf, naja, am Ende auch auf Gehirnfunktionen auswirken wird, aber in erster Linie erstmal auf den Leberstoffwechsel und die Leberverfettung, die zunehmen wird. Mhm. Nur weil etwas wichtig ist, heißt es nicht, dass Unmengen oder ein Überkonsum jetzt sinnvoll wäre. Und ich glaube, dass sowohl in den Neurowissenschaften, Stoffwechselmedizin, Ernährungsmedizin und in der Prävention es noch ganz viele spannende Punkte geben wird.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Es gibt nur wenige Nährstoffe, die gleichzeitig für unser Gedächtnis, unsere Konzentration und einen gesunden Fettstoffwechsel unverzichtbar sind. Noch erstaunlicher ist, fehlt dieser Stoff, kann das sowohl die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns als auch die Funktion unserer Leber beeinträchtigen. Und trotzdem kennen ihn die wenigsten Menschen. Die Rede ist von Cholin. Ein Molekül, das praktisch jede Zelle unseres Körpers benötigt. Es ist Baustein unserer Zellmembranen, Ausgangsstoff für Neurotransmitter Acetylcholin und spielt eine entscheidende Rolle dabei, Fette aus der Leber abzutransportieren. So, und die Wissenschaft, die beschäftigt sich zunehmend mit seiner Bedeutung für unsere Gehirngesundheit, für die Entstehung einer Fettleber. Auch das Thema Schwangerschaft und das Thema Longevity, gesundes Altern, stehen mit Cholin in Verbindung. Ein spannendes Thema, ein spannender Stoff, über den wollen wir sprechen. Hier im Deep Dive, Matthias Baum ist da, unser Health Nerd und Gesundheitsexperte. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, jetzt wollen wir direkt mal reintauchen. Cholin. Viele Menschen, ich habe es eingangs gesagt, werden noch nie davon gehört haben. Ich ehrlich gesagt auch nur am Rande. Du hast immer wieder mal es erwähnt, aber wir haben nie explizit darüber gesprochen. Lass uns mal darüber sprechen. Warum brauchen wir Cholin und warum ist das ein Stoff, der also vom Gehirn bis in die Leber so unterschiedliche Funktionen hat und trotzdem so essentiell wichtig ist?
Ja, da müssen wir natürlich drauf schauen, was sind die Aufgaben, die Funktionen des Cholins, wo kommt es her, kann es produziert werden, muss es aufgenommen werden, da will ich auf jeden Fall auch noch mit dir zu sprechen. Aber wenn wir natürlich auf Gehirn und Leber schauen, das Gehirn macht 2% unserer Körpermasse aus, verbraucht aber schon in Ruhe 20% unserer Energie und auch die Leber verbraucht sehr viel Energie.
Bei dir ist es ein bisschen größer, würde ich mal sagen.
Die Masse nicht und die Masse entscheidet, das schon mal vorweg, entscheidet überhaupt nicht über Intelligenz, sondern über synaptische Verbindungen und Lernen. Das gilt für uns alle. Mhm. Masse entscheidet erstmal nicht, weil da gibt es auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen beispielsweise. Jetzt weichen wir gerade ein bisschen ab, aber kann man schon einmal erwähnt
spannend
haben.
Trotzdem, ja klar.
Und nochmal der Energieverbrauch, den ich gerade erwähnt habe, 20% der Energie bezieht sich auf den Grundumsatz. Das heißt, da ist noch kein einziger Gedanke gedacht, keine einzige Handlung überlegt, nicht gelernt und so weiter. Und dann steigt natürlich der Energiebedarf. Kurzum, Gehirn und Leber haben da eine gewisse Gemeinsamkeit. Die Leber als unsere Stoffwechselzentrale für Hormonproduktion, für Entgiftungsprozesse, für Energieproduktion, erfüllt sie viele Aufgaben. Und sie ist natürlich hier, die Leber selbst, natürlich sehr stoffwechselaktiv, genau wie das Gehirn auch. Und beide Organsysteme oder Organe selbst benötigen logischerweise auch Cholin. Allerdings mit unterschiedlichen Aufgaben. So im Gehirn, und das hattest du gerade schon erwähnt, ist es notwendig als Vorstufe für den Neurotransmitter Acetylcholin. Den kennen viele, insbesondere, ich spreche jetzt mal unsere therapeutischen Kollegen hier an, die gerne mit zuhören, wenn man sich also im Bereich auch der Sporttherapie oder Physiotherapie oder Osteopathie mit beschäftigt, dass man weiß, okay, ein Nervenimpuls überträgt einen elektrischen Reiz auf einen Muskel, auf die in einer motorischen Einheit, auf eine motorische Einheit, quasi Nerv auf Muskulatur. Und dafür brauche ich diesen Neurotransmitter Acetylcholin auch. Die wenigsten haben vielleicht im Hinterkopf, im wahrsten Sinne des Wortes, dass da eben auch sehr viel Acetylcholin ist. Also es ist ebenfalls wichtig für den Hirnstoffwechsel an sich. Lass uns da gerne gleich auch nochmal drauf schauen. So, das heißt, das Gehirn benötigt Cholin und die Leber eben auch in einer anderen Form, nicht in Form des Acetylcholins, sondern in einer Form, die nennt sich Phosphatidylcholin und ist wichtig für Zellmembranen und dann am Ende des Tages auch für das Thema des Fetttransportes. Du hast es gerade schon erwähnt, irgendein Zusammenhang Zusammenhang zwischen Cholin und Cholinmangel und Fettleber. Das ist ebenfalls ein spannender Punkt. Und von daher verbindet Cholin Gehirnfunktion, Zellgesundheit, Fettstoffwechsel und, das geht auch manchmal hinten unter, hängt sehr eng zusammen mit dem mit der Methylierung, ne? Also Methylgruppenbindung, Methylgruppenspendung, also haben Methylgruppenspender, das heißt, da haben auch B-Vitamine wieder eine wichtige Funktion noch mit dabei, da haben wir schon mal auch zu gesprochen, also Methylierung von Genen beispielsweise, auch dafür hat Cholin eine wichtige Funktion und ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein einzelner Nährstoff mehrere Organsysteme miteinander verbinden kann.
Das ist spannend, weil ich sag mal, wir alle kennen Vitamine, wir kennen Mineralstoffe, wir kennen auch Dinge wie Omega-3 beispielsweise. Cholin kennen wirklich die wenigsten. Also lass uns das nochmal so ein bisschen klarer definieren. Was ist das für ein Ding? Ist es ein Vitamin? Ist es ein Mineralstoff? Ist es ein Spurenelement? Worum handelt es sich da?
Ja, und das ist ein spannender Punkt, wo es herkommt, wie es eingestuft worden ist und wie es am Ende heute auch gehandhabt wird und die Wichtigkeit vielleicht auch deswegen auch vielleicht immer noch nicht so ganz präsent ist. Also grundsätzlich erstmal chemisch ein wasserlöslicher, vitaminähnlicher, organischer Nährstoff. So, jetzt ist es nicht wie ein fettlösliches Vitamin beispielsweise. Wir reden über eine Wasserlöslichkeit. Und offiziell, das ist zumindest die Recherchen, die ich dabei gefunden habe, schon seit den Ende der 90er Jahren als essentieller Nährstoff anerkannt. Ja, es gibt Untersuchungen letztendlich mit dazu, dass man herausgefunden hat, wenn ich eine sehr cholinarme Ernährung in meinem Alltag integriere, dass sich massiv auf, naja, am Ende auch auf Gehirnfunktionen auswirken wird, aber in erster Linie erstmal auf den Leberstoffwechsel und die Leberverfettung, die zunehmen wird. Es ist natürlich super spannend in unserer heutigen Zeit, dass es vielleicht doch ein Teil ist, der sich erklären lässt, nicht nur über Fehlernährung, also zu viel Kalorien, zu viel Zucker, zu viel Fett, sondern eben auch der Mangel an bestimmten Substanzen, was fehlt in unserer Ernährung. Also kurzum gibt es quasi die Ergebnisse daraus und es ist als essentieller Nährstoff seit Ende der 90er Jahre anerkannt. Davor dachte man eigentlich immer, naja, es ist eine Substanz, die der Körper auch selbst bilden kann. Wir haben über viele andere Stoffe hier auch schon im Deep Dive oder in unterschiedlichen Deep Dives gesprochen. Kreatin, L-Carnitin sind alle nicht essentiell, weil der Körper sie wirklich auch selbst bilden kann, aber man kann sie auch von außen zuführen. Und hier ist aber relativ klar, nee, das ist ein essentieller Stoff. Dann wurde es lange auch als semi-essentieller Stoff beschrieben, so in bestimmten Lebensphasen, in der Schwangerschaft beispielsweise, spielt es nochmal eine wichtige Rolle. Und ja, es gibt einen Weg, in dem man auch Cholin selbst bilden kann, der PEMT-Weg, nur um das einmal erwähnt zu haben, aber nicht in ausreichender Menge. Das heißt, es kann nicht kompensiert werden, wenn Cholin nicht über die Nahrung aufgenommen wird. Und diese zentralen Funktionen von Aufbau von Zellmembranen mit dem Phosphatidylcholin, der Bildung von Acetylcholin, die Bildung von Betain für die Methylierung und diesen Homozysteinstoffwechsel, das ist auch nochmal ein separates Thema, und den Fetttransport in der Leber, macht relativ schnell klar, praktisch jede Körperzelle ist auf Cholin angewiesen und der Mangel sorgt letztendlich für weitreichende Probleme für den Stoffwechsel und deswegen ganz klar unterstrichen, nicht semi-essentiell, nicht, naja, wenn nicht so viel Cholin ist, auch kein Problem. Ich würde es relativ klar nach der Datenlage auch als essentiell einstufen und dementsprechend muss es Teil in unserer Ernährung sein.
Dann lass uns doch direkt mal auf das Thema Ernährung gucken. In welchen Lebensmitteln finden wir Cholin? Gibt es da irgendwelche Cholin-Booster, wo wir sagen können, okay, wenn man davon mehr isst, steigt tatsächlich der Cholin-Spiegel im Körper? Lässt sich das messen? Kann ich das wirklich beeinflussen? Funktioniert das?
Na, ich kann das messen und ich kann auch den Gehalt natürlich in unterschiedlichen Lebensmitteln identifizieren. Es ist nicht so, dass es ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Also es gibt auch durchaus pflanzliche Lebensmittel, aber hier doch in niedriger Konzentration. Also beispielsweise in auch Soja enthält einen gewissen Teil Brokkoli, um mal diesen pflanzlichen Teil mit abzudecken. Aber die Hauptquellen, und das kennen dann, und von daher, Felix, unterschätzt unsere Community nicht, die kennen natürlich Cholin und sie kennen die Anwesenheit von Cholin, insbesondere in Ei. Ja? Eigelb ist sehr cholinreich, Eier insgesamt logischerweise auch, also auch mit dem Eiweiß zusammen. In Fisch, in Garnelen finde ich eine gewisse Menge, auch in Milchprodukten. Aber so der Hauptpunkt von Cholin, jetzt überleg nochmal, was war die Funktion, das ist in der Leber. Also finde ich natürlich auch in Lebensmitteln, vor allen Dingen in Innereien, in Leber, Rinderleber, Hühnerleber, hohe Mengen an Cholin. Und jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, okay, da finde ich das drin, es ist essentiell, es ist heißt letztendlich muss es im Laufe der Evolution auch ein Teil unserer Ernährung gewesen sein. Und hier wieder einen Aspekt dafür, dass man sagt, okay, es muss rein theoretisch ein im Laufe der Evolution über diese Quellen abgedeckt worden sein, weniger über die pflanzlichen, mehr über die tierischen Quellen. Deswegen ordnet man Cholin auch eher diesen Carninutrienten zu, also den Nährstoffen, die wir aus tierischen oder aus Fleischlebensmitteln gewinnen können. Soll überhaupt gar keine finale Diskussion sein, welche Ernährungsform die beste ist, aber dort finden wir es. Und durchaus auch, um das schon mal aufzumachen, da will ich aber im Detail noch mit dir drauf schauen, ist es natürlich auch möglich, Cholin zu supplementieren.
Ja, lass uns direkt weitermachen, das ist ja die logische Frage. Also Lebensmittel, okay, aber hochdosiert, Qualität, Reinheit. Wie funktioniert das? Wie kann ich Cholin supplementieren? Und direkt daran angeschlossen, für wen ist eine Supplementierung sinnvoll?
Unbedingt. Also dann lass mich erst einmal so auf mögliche unterschiedliche Formen eingehen, weil wenn jetzt jemand anfängt und sagt, okay, ich würde gerne Cholin für mich finden, ich esse keine Eier, ich esse keine Innereien, eigentlich habe ich zu wenig Zufuhr und das Thema Fettleber spielt vielleicht mit eine Rolle. Wie gesagt, es kann auch andere Ursachen mit dabei haben, aber dann würde man anfangen, vielleicht etwas zu suchen oder jemanden zu fragen und dann würde man erstmal entdecken, okay, es gibt unterschiedliche Cholinformen, die auch in Supplements beispielsweise mit eingesetzt werden. Typischerweise finden wir sowas wie Cholin-Bitratrat mit dabei. Das ist so eine Basisversorgung, durchaus eine Variante, die man finden kann. Es gibt das Phosphatidylcholin, ne, das insbesondere für den Leberstoffwechsel und den Zellmembran und den Fettstoffwechsel wichtig ist. Dann gibt es für das Gehirn mehr mit Fokus eine andere Verbindung, dass wir es auch für die Verfügbarkeit im Gehirn haben. Das ist dann mehr sowas, das ist dann eine andere Form, die sich Cetylcholin nennt. Und so finden wir unterschiedliche Formen. Am Ende ist natürlich, würde ich immer sagen, die erste Basis die Ernährung. Und dann kann man entscheiden, welche Variante man quasi mit ergänzen wollen würde. Und das führt mich auch zu diesem Punkt, wer würde jetzt vor allen Dingen von einer Cholinzufuhr extern zusätzlich über eine Supplementierung profitieren? Und dann leiten sich genau diese Bereiche ab, wenn meine Ernährung eben sehr arm ist an tierischen Lebensmitteln, also vegetarische Ernährung, aber vor allen Dingen vegane Ernährung, weil eben grundsätzlich erstmal wichtige Quellen Eier, Leber, Fisch, Fleisch entfallen. So, das ist ein Aspekt mit dabei. Dann kann es ja aber auch andersrum sein. Okay, das ist Teil meiner Ernährung. Vielleicht muss ich sie in bestimmten Lebensphasen auch etwas verändern. Und ich habe einen erhöhten Bedarf, dann würde ich vor allen Dingen auf das Thema bei Schwangerschaft schauen. Ne? Schwangere Frauen haben erhöhten Bedarf. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, nicht ausschließlich für ihren eigenen Leberstoffwechsel, sondern für die fetale Gehirnentwicklung. Ganz, ganz wichtiger Punkt, super spannend, auch was es an Untersuchungen gibt, mit Blick auf Gehirnentwicklung des Kindes und im Zusammenhang mit Cholin. Also habe ich selbst einen höheren Bedarf. Jetzt könnte es ja sein, dass man die Empfehlung bekommen hat, sehr wahrscheinlich auf bestimmte Lebensmittel in der Schwangerschaft eher zu verzichten. Also quasi so das Thema Innereien, Fleisch in bestimmten Varianten. Also irgendwie nimmt man die Dinge vielleicht nochmal mehr mit drauf. Dann hätten wir sogar beides zusammen. Also eine niedrige Zufuhr, einen erhöhten Bedarf, hohe Anforderungen des Fötus und dann eine Mangelsituation, die bei der Mama entstehen könnte, beziehungsweise auch für die kindliche Entwicklung mit dabei ist. Aber es endet nicht mit der Schwangerschaft. Auch stillende Frauen haben einen hohen Cholinbedarf, weil auch hier Cholin auch wieder über die Muttermilch abgegeben wird. Dann profitieren vor allen Dingen auch ältere Menschen. Du hast eben dieses Longevity-Thema mit angesprochen. Auch hier zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder geringe Aufnahme oder eine geringe Eigenproduktion, die vielleicht auch im Laufe des Alters noch mal mehr mit abnimmt. Also wir haben einen Stoffwechselweg, um Cholin zu bilden. Es reicht nicht aus. Der funktioniert vielleicht nicht gut. Plus es gibt genetische Varianten, die dazu führen, dass die Eigenproduktion noch mehr eingeschränkt ist oder gar nicht gut funktionieren kann. Wenn man sowas identifiziert hat, dann würde man hier auch sagen, okay, dann wäre eine externe Cholinzufuhr auch gezielt zu steuern, vielleicht auch sinnvoll. Ich nehme noch die Frauen in der Menopause mit dazu, was quasi mit dem Abfall von Östrogen mit einhergehen kann und dadurch eine geringere Aktivität dieses Enzyms zur Bildung von Cholin. Und in der Anwendung bei Stoffwechselerkrankungen, Fettlebersituation, macht es durchaus auch Sinn. Und da würde man, denke ich, neben der Ernährung auf jeden Fall auch auf die Supplementierung schauen.
Wenn wir, Matthias, auf die Wissenschaft jetzt schauen, ich meine, die Bandbreite, die wir hier aufgemacht haben, die Themen, mit denen Cholin in Verbindung steht, das ist ziemlich groß. Von also Fettleber über Gehirngesundheit, über Demenz, über Healthy Aging. Wenn du dir die aktuellen Daten, die Studien und die Untersuchungen anschaust und einen Blick mit uns in die Zukunft wirfst, wie wichtig schätzt du die Entwicklung ein? Glaubst du, dass Cholin da noch Überraschungen bereithält? Wird das etwas sein, von dem wir in der nächsten Zeit noch mehr hören werden?
Ich gehe fest davon aus. Und neben anderen Substanzen, die wir auch mit Blick auf Longevity schon besprochen haben und hier ja auch noch weiter besprechen werden, wo wir das ganz offen und ehrlich einordnen, was macht wirklich Sinn, glaube ich, dass bei einem bei der Datenlage zu der Funktionalität für den Stoffwechsel und zu der essentiellen Funktion, die Cholin quasi mit einnimmt, es durchaus noch Forschung geben wird. Und ich meine, wenn man so klar auch in der Vergangenheit zeigen konnte, okay, wir nutzen eine cholinarme Ernährung. Achtung, ethisch war das noch vertretbar, weil man gar nicht davon ausging, dass das so relevant ist. Ich nehme das raus und habe schnell nachweisbaren Impact, gerade mit Blick auf den Leberstoffwechsel und die Leberverfettung. Ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Hirnstoffwechsel nicht allzu weit entfernt ist und die Forschung zu Demenz, Alzheimer, Parkinson, kognitives Altern bis hin zu kognitive Leistungsfähigkeit durchaus spannende Punkte aufmachen werden. Auch das Thema Schwangerschaft und Gehirnentwicklung, auch die epigenetische Programmierung des Fötus und auch Langzeitentwicklung des Kindes, wo wir quasi so Längsschnittstudien brauchen, um das zu verfolgen, um da auch mehr herauszufinden. Da wird sicherlich noch einiges dazu kommen. Und das finde ich auch wichtig, immer mehr mit Blick auf das Thema Personalisierung, Individualisierung, personalisierte Ernährung, wird Cholin auch eine Rolle spielen, weil, das ist auch wichtig, kennen wir bei allen essentiellen Stoffen, nur weil etwas wichtig ist, heißt es nicht, dass Unmengen oder ein Überkonsum jetzt sinnvoll wäre. Das heißt, genetisch bedingt werden wir genauer herausfinden, wie wird mein Bedarf vielleicht durch verschiedene genetische Varianten in der Eigenproduktion eingeschränkt sein und dann mein Bedarf von außen zuzuführen eben mit steigen. Oder, und das ist auch ein wichtiger Punkt, Cholin beeinflusst verschiedene Stoffwechselwege im Darmmikrobiom. So, und wenn das Darmmikrobiom auf einer gewissen Art und Weise, ich sage mal, verändert ist, um es vereinfacht auszudrücken, kann es sein, dass es Stoffwechselwege anregt, die wieder mit anderen Erkrankungen einhergehen könnten, wenn zu viel Cholin in den Darm reinkommt. Stichwort TMAO als nur einmal hier als Hinweis mit erwähnt, wenn wir dann potenziell vielleicht andere Folgereaktionen haben, wenn zu viel Cholin mit reinkommt. Auch sowas würde sicherlich noch mehr mit Berücksichtigung finden. Und ich glaube, dass sowohl in den Neurowissenschaften, Stoffwechselmedizin, Ernährungsmedizin und in der Prävention es noch ganz viele spannende Punkte geben wird.
Cholin zeigt, wie eng unser Gehirn, unsere Leber, unser Stoffwechsel miteinander verbunden sind. Ein einzelner Nährstoff kann an Zellmembranen, Neurotransmittern, Fetttransport und Energiehaushalt beteiligt sein. Genau deshalb lohnt es sich, Cholin stärker auf dem Radar zu haben. Das haben wir auf jeden Fall. Wir bleiben auch an der wissenschaftlichen Forschung bei diesem Thema natürlich dran. Und sobald es da Neuigkeiten gibt, die relevant sind, hört ihr es hier bei den Health Nerds. Wichtig bleibt, es geht nicht um den Hype, sondern um Versorgung, um Kontext und eben um unsere wissenschaftliche Einordnung hier bei den Health Nerds. Matthias, vielen Dank für diesen Deep Dive. Am kommenden Donnerstag gibt es die nächste Folge der Health Nerds. Leute, bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.